Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sich von den Eltern abzunabeln und seinen eigenen Weg zu finden, das passiert eigentlich in der Pubertät, denkt man. In Wahrheit sind aber die allermeisten von uns auch als Erwachsene noch tief verstrickt in oft unklare, manchmal belastende Beziehungen zu den Eltern. Wie man sich daraus lösen kann und wie das unser ganzes Leben verbessern kann, darüber hat die Psychologin Sandra Konrad ihr neues Buch geschrieben und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. So einige Romane, aber auch Sachbücher haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erst den Abschied von den Vätern, dann den von den Müttern durchbuchstabiert. Und jetzt scheint es vermehrt um die Ablösung von den Eltern und die Erkenntnis zu gehen, wie verstrickt wir oft unser ganzes Leben lang in diese erste Beziehung sind, die wir eingehen. Die Psychologin Sandra Konrad ist systemische Paar- und Familientherapeutin in Hamburg und sie hat ihr neues Buch diesem Thema gewidmet, nicht ohne meine Eltern, heißt es, wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert. Und ich bin jetzt mit Sandra Konrad in Hamburg verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Konrad.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Ich habe es schon gesagt, es ist ein Thema, das mir persönlich in letzter Zeit immer mal wieder begegnet ist, in Büchern, Zeitschriften, auch viel in privaten Gesprächen. Dieses komische Gefühl, diese Verstrickung, zum Beispiel an großen Feiertagen ins Elternhaus zu kommen und auf einmal fühlt man sich wieder wie ein Kind und das nicht unbedingt im positiven Sinn. Was denken Sie, warum dieser Konflikt gerade so viel breit und öffentlich besprochen wird?
Den Konflikt oder die Konflikte gab es ja schon immer und ich bin ganz froh als Psychologin und Therapeutin, dass auch so konfliktbesetzte Themen heute ein bisschen besprochen werden können, dass die nicht mehr so tabuisiert sind.
Sie haben ja am Anfang Ihres Buchs gleich eine ganze Menge Zitate, die zeigen, wie breit da die Gefühle sind. Also da sagt einer, meine Eltern sind der Hauptstreitpunkt in meiner Beziehung. Jemand anders hasst seine Eltern, wünscht sich ihren Tod. Im Gegenteil dazu sagt wieder jemand anders, wenn meine Eltern sterben, würde ich all meinen Lebensmut und meine Lebensfreude verlieren. Also das sind ja schon krasse emotionale Aussagen. Wie erleben Sie das denn in Ihrer Praxis? Ist die innere Abhängigkeit der erwachsenen Kinder tatsächlich so groß?
Ja, das sind ja alles reale Aussagen. Ich habe extra, weil das Thema Ablösung ist oftmals unbewusst, also oder diese Verstrickung, das ist einem oft gar nicht bewusst, was da alles noch ungeklärt ist. Und deswegen habe ich so ganz viele Sätze im Vorwort geschrieben. Und das sind ja nicht nur die ganz krassen Sachen, die Sie gerade geschrieben haben, sondern vielleicht auch sowas, dass man sich, wenn man mit den Eltern zusammenkommt, manchmal wie ein kleines Kind wieder fühlt und von Gefühlen überwältigt wird. Es gibt viele, die den Eltern keine Grenzen setzen können oder die sich ganz schuldig fühlen, weil sie den Erwartungen der Eltern nicht genügen können. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, nicken vielleicht und kennen das von sich selbst. Also das ist wirklich sehr verbreitet.
Wie ist das denn, wenn die Leute zu Ihnen in die Praxis kommen? Ist denen schon das vorher klar, dass sie ein Problem mit ihren Eltern haben? Oder müssen sie ihnen das erst bewusst machen? Kommen die mit einer ganz anderen Symptomatik quasi an?
Ja, sowohl als auch. Also ich habe viele, die kommen, die sagen, irgendwas mit meinen Eltern ist im Argen, wir haben so viele Konflikte oder ich kann mich so schlecht abgrenzen. Ne? Und da ist es ganz klar, dass es primär um die Elternbeziehung geht. Aber Ablösung bei misslungener oder noch nicht gelungener Ablösung ist es eben auch oft so, dass wir Probleme in allen anderen Beziehungen haben. Ich kann mal ein kleines Beispiel geben, zum Beispiel ein Mann, der mit einer sehr übergriffigen, dominanten Mutter aufgewachsen ist, der rastet zum Beispiel aus, wenn seine Frau ihn fragt, Schatz, wann kommst du heute Abend zum Abendessen? Weil er sich dann so an seine Mutter erinnert fühlt. Aber da ist es dann wichtig, klarzumachen, ist es jetzt eigentlich der erwachsene Mann, der so wütend auf seine Frau wird? Oder ist der Mann vielleicht auf eine kindliche Stufe abgerutscht und ist eigentlich furchtbar wütend auf seine Mutter und müsste den Konflikt auch da klären?
Und das muss man sich ja klar machen, das sagen Sie ganz deutlich in diesem Buch, dass das die eigentliche Arbeit ist, die wir leisten müssen, uns quasi das eben vor Augen zu führen, dass wir da gar nicht als Erwachsene agieren, sondern selbst wieder zu Kindern werden. Kann man das auch alleine, zum Beispiel, indem man Ihr Buch liest?
Also ich habe dieses Buch tatsächlich so ein bisschen auch als Anleitung geschrieben und auch so als Hilfestellung, was für Schritte sind eigentlich an emotionaler Ablösung zu bewältigen, und habe versucht, über Fallbeispiele und auch über Anregungen, wie das gelingen kann, so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Und also insofern kann das Buch ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Und wenn dann Menschen das Gefühl haben, oh weia, das schaffe ich alleine nicht, oder da ist doch viel, viel mehr, was ich mir angucken sollte, dann ist ja eine Therapie, kann ja nie schaden.
Wir hatten in der Redaktion auch drüber gesprochen. Viele von uns sind jetzt in dem Alter, wo man sich anfängt, um die eigenen Eltern zu kümmern und die eben alt- und pflegebedürftig, wenn man selbst ist, aber noch berufstätig, hat vielleicht auch noch Kinder im Haus. Kommen denn in diesem Lebensabschnitt nochmal besonders viele Gefühle hoch, die man eben vorher in der ganzen Betriebsamkeit schön verdrängen konnte?
Auch, weil das oftmals, und ich muss an der Stelle sagen, oftmals für Frauen eine totale Überlastung ist, weil hier die Care-Arbeit für die eigenen Kinder und dann eben für die Eltern und oftmals auch noch für die Schwiegereltern ja heute in unserer Gesellschaft immer noch hauptsächlich an Frauen hängen bleibt. Und da erlebe ich oft eine große Zerrissenheit, eine große Überforderung und auch ganz massive Schuldgefühle, dass wirklich niemandem gerecht, dass man das Gefühl entwickelt, niemandem gerecht werden zu können. Aber diese Ablösung und die Themen und die Probleme, die mit Ablösung zusammenhängen können, die treten oftmals schon viel, viel früher auf. Also so ein Zeitpunkt, wo ganz viele KlientInnen mich aufsuchen, ist der Zeitpunkt, wenn sie eigene Kinder erwarten oder die eigenen Kinder klein sind und so ein Bewusstsein dafür entsteht oder auch die Motivation entsteht, ich möchte meine Kinder nicht mit meinen Baustellen belasten, mit dem, was ich mit meinen Eltern nicht geklärt habe, oder ich möchte überlegen, was für eine Art Mutter oder Vater möchte ich werden, und ich möchte es vielleicht ganz anders machen, als ich das von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe.
Und das ist ja auch ganz wichtig, das sagen Sie auch ganz deutlich in diesem Buch, dass eben da immer auch das naheliegend wäre, dass man eigentlich genau das weitergibt, was man selber gar nicht so gut fand. Und heute, finde ich, beobachtet man viel, dass viele Eltern ja doch versuchen, so quasi die besten Freunde ihrer Kinder sein zu wollen. Ist das denn eine gute Strategie oder eigentlich auch gar nicht so ein richtig guter Weg?
Das kommt drauf an, was wir unter besten Freunden verstehen. Also wenn Eltern dem Einjährigen die besten Freunde sein wollen oder dem Zweijährigen, das wird ein bisschen schwierig. Als Eltern hat man ja eine Verantwortung und muss schauen, dass man dem Kind also zu einmal prompt und feinfühlig, wenn das Kind noch ganz klein ist, die Bedürfnisse befriedigt, aber später auch hilft, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber gleichzeitig auch gesunde Grenzen setzt. Also das erfordert ja schon ein bisschen mehr elterliche Begleitung. Und später so im Erwachsenenleben, ja, da kommt es wirklich drauf an. Also es ist so, es hat sich ein bisschen verändert. So die Beziehungszufriedenheit von Kindern zu den Eltern wird heute laut Studien als höher erlebt als früher. Gleichzeitig beim Thema Ablösung muss man sagen, es ist ja auch ein bisschen schwierig, wenn man sich als erwachsenes Kind von den besten Eltern dann ablösen soll. Dann kann es sein, dass man vielleicht noch mehr Angst hat, die Eltern zu enttäuschen, oder noch mehr Schuldgefühle entstehen. Und auch da muss ich gerade an einen Fall in meiner Praxis denken. Da ist eine Frau, also eine erwachsene Frau, mit ihren Eltern gekommen, die eine Weile den Kontakt abgebrochen hatte. Und der Grund war, dass sie gesagt hat, ihr wart immer wie ich. Ich hatte gar keine Eltern. Ihr habt mich quasi mit eurer geschwisterlichen Liebe erdrückt. Und es gab keine Grenzen. Wir waren eine Masse und wir hatten Gefühlskommunismus. Was einer fühlte, haben alle gefühlt. Ich habe gar nicht gespürt, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Und die brauchte aufgrund dieser symbiotischen Beziehung erstmal eine Pause von den Eltern, um sich ablösen zu können. Und das ist dann ja wiederum, deswegen muss man gucken, was bedeutet gute Freunde? Das müsste man dann schon genau definieren.
Das heißt, es geht vor allem darum, zu lernen, Grenzen zu setzen und eben mehr, also nicht mehr so drauf zu hören, was erwarten eigentlich die Eltern von mir, wie bin ich ein gutes Kind, sondern wie bin ich zu mir selbst gut? Also erstmal eine liebevolle Beziehung zu sich selbst zu entwickeln, schreiben Sie. Heißt das, man muss sich eben erstmal auch nochmal in seiner Rolle als Kind selbst besser wahrnehmen, als Erwachsener meine ich?
Ja, ganz genau. Also Ablösung heißt im Grunde Ich-Werdung. Und dazu gehört, dass wir zum Beispiel die Erwartungen unserer Eltern hinterfragen und schauen, was passt und was passt nicht. Und wenn was nicht passt, dann wäre es gut, wenn ich diese Aufträge auch zurückweisen kann. Und gleichzeitig kommt noch ein anderer ganz wichtiger Schritt und der bereitet vielen Menschen wirklich Schmerzen. Und das ist, dass wir irgendwann aufhören sollten, uns die Eltern so zu wünschen, wie sie nie waren. Das heißt, da müssen wir an unsere eigenen Erwartungen an die Eltern ran und da auch ein Stück weit akzeptieren, so sind sie und sie werden sich wohl auch nicht mehr ändern und damit irgendwie Frieden zu finden. Und das geht so, wie Sie es gerade gesagt haben, indem wir uns dann irgendwann selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater werden. Also uns selbst so fürsorglich versorgen, wie wir uns das eben immer gewünscht hätten.
Und ist das das, was Sie mit dem Begriff Differenzierung des Selbst meinen? Denn das fand ich ganz interessant, diese Kategorie, die Sie da eingeführt haben, dass Sie sagen, jemand, der differenziert mit sich selbst ist, der ist quasi ein reifer Mensch. Was heißt denn das?
Ja, also wenn wir emotional reif und in der Psychologie sagt, nennt man das auch selbstdifferenziert sind. Das bedeutet, dass wir in eine enge, intensive Beziehung mit anderen Menschen treten können, aber unser stabiles Selbst nicht verlieren. Das heißt, wir können anderen nah sein und trotzdem bei uns bleiben. Wir können empathisch sein, also uns in andere einfühlen. Und wir können auch, wenn Menschen andere Bedürfnisse haben oder eine andere Meinung haben, dann fühlen wir uns dadurch nicht bedroht oder isoliert, sondern wir können mitfühlen und eben aber auch uns selbst gegenüber treu bleiben. Und ich meine, ich erzähle das gerade so und plötzlich entsteht vor uns so ein Gegenüber, was richtig angenehm ist. Also abgelöste, emotional reife Menschen sind wirklich tolle PartnerInnen. Also mit denen verbringt man gerne Zeit. Und das sind übrigens auch tolle Eltern.
Und wahrscheinlich auch tolle Kinder dann zu ihren alten Eltern.
Ja, kommt drauf an. Da kommt es ja drauf an, wie die Beziehung sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Also wie auch die Kindheitserfahrungen waren. Der Hauptpunkt ist für mich nicht ein gutes Kind zu sein, sondern ein guter Mensch zu sein und erstmal Mitgefühl für sich selbst zu haben. Weil wenn wir das haben, dann entwickeln wir auch Mitgefühl für andere und können vielleicht auch sehen, dass die Eltern aufgrund ihrer eigenen Kindheit oder Lebenserfahrung uns manchmal schon die besten Eltern waren, die sie sein konnten.
Sandra Konrad, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Sehr gerne, danke auch.
Und das Buch von Sandra Konrad ist unter dem Titel Nicht ohne meine Eltern, wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert, beim Piper Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Lange Zeit war sie fast vergessen und es ist dem Frankfurter Schöffling Verlag zu verdanken, dass die Werke der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Gabriele Terget wiederentdeckt werden konnten. Nach dem Familienroman Effingers und zwei weiteren Büchern ist jetzt die Satire Der erste Zug nach Berlin erschienen und Katharina Döbler hat das Buch gelesen. Worum geht's? Was erzählt Gabriele Terget in diesem Buch?
Na, es geht um eine britisch-US-amerikanische Mission, die in Berlin, im Nachkriegs-Berlin, also der 40er Jahre, eine deutsche Zeitung gründen soll, und zwar eine demokratische Zeitung, eine, die den Aufbruch, demokratische Umerziehung und so weiter umsetzen soll. Und die Perspektive, das ist sehr witzig, aus der das erzählt wird, das ist so eine junge, verwöhnte Göre der Upper Class, Ostküstenadel sozusagen der USA, die über ihren reichen Onkel da irgendwie reinrutscht und die natürlich jung und hübsch und ein bisschen ahnungslos ist. Und aus deren Sicht wird dann erzählt, wie die verschiedenen Positionen jetzt sind, der Briten, der Amerikaner und natürlich auch, wie die Deutschen da sich verhalten. Und da kriegt man einfach so einen Blick von jemandem, der eigentlich nichts weiß, aber in Wahrheit ist es natürlich der Blick der Autorin Gabriele Terget, die in den 40er Jahren tatsächlich aus ihrem Exil angereist ist nach Berlin und da auch Reportagen geschrieben hat und sehr, sehr verunsichert war, wie sie das alles einzuschätzen hat, was sie da vorfindet. Und das hat sie eben übertragen in diesen etwas naiven Blick der jungen Frau, die dann mitkriegt, wie die Briten, die Amerikaner, auch die Russen dort miteinander reden, wie die alten Edelnazis da auftreten, diese Kulturmenschen, von denen sie wahnsinnig beeindruckt ist mit ihrem Schubert und ihrem Goethe und so. Und dann am Ende bekommt sie auch mit, was das Leben für die Überlebenden der KZs zum Beispiel auch bedeutet hat. Und also diese Ja, diese Gemengelage, diese ganzen Unklarheiten, dieses Disparate, das wird in dem Buch total, total gut übertragen.
Und ich habe gelesen, der Text ist ja in zwei Sprachen geschrieben, Englisch und Deutsch. Wie kommt das? Sagt das auch was über die Situation, in der Gabriele Terge das geschrieben hat, aus?
Naja, es ist schon auch ein Kunstgriff, ne? Also das ist wirklich etwas, was sie auch handwerklich total gut einsetzt. Ich meine, natürlich war das auch ihr eigener Hintergrund, weil sie ja erst in Palästina und dann in Großbritannien gelebt hat, im Exil und auch geblieben ist. Und dieses Sprechen der deutschen Exilanten, das hat ja Tradition, also nicht nur erst in den 30er, 40er Jahren, sondern schon viel länger. Also diese Mischsprache, dieses sich verständigen auf verschiedenen sprachlichen Ebenen, das benutzt sie da, aber sie hat als Figur ja diese Maud, diese naive Amerikanerin, die dann auch immer in ihr heimatliches Idiom zurückfällt, sozusagen, wenn sie was nicht anders ausdrücken kann. Und das ist ein Kunstgriff, den sie einsetzt. Und das ist eben toll, weil es gab schon mal eine Version dieses Buchs auf Deutsch, wo das alles übersetzt war. Und das liest sich viel glatter. Und jetzt hat man eben diese Zweisprachigkeit. Es ist übrigens alles auch übersetzt. Also in den Fußnoten kann man das alles auf Deutsch nachlesen. Aber es gibt dann nochmal so einen Bruch im Stil. Das gibt so einen ganz eigenen Sound. Und man hat förmlich das Gefühl, man hört zu, wie die Leute miteinander sprechen. Ja.
Aber schon dann ein spezielles Leseerlebnis, stelle ich mir vor. Weil Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie auch so auf die verschiedenen Figuren schaut. Also da schon sowas Multiperspektivisches und dann noch zwei Sprachen. Wie liest sich denn das?
Es liest sich erstaunlich gut. Also man hat nicht das Gefühl, dass da was bricht. Also die Brüche sind eher in der Wahrnehmung. Die Brüche sind eher da, wo, wie gesagt, die Edelnazis dann in ihrem Salon Hof halten, beziehungsweise die Adligen dann auch, und sich dann später herausstellt, dass sie einfach nur gestohlenes Judeneigentum da an den Wänden hängen und an den Wänden stehen haben. Ne? So. Und es wird auch sehr, sehr satirisch und spitz aufgespießt, wie der Umgangston ist, was die Leute voneinander halten. Und da rutscht man manchmal in so ein bisschen politische Debatten rein, wo man auch gerne weiterlesen möchte, aber dann ist man wieder in der Handlung. Und da merkt man auch, dass Gabriele Terge damals auch vieles aufgespießt hat von dem, was da diskutiert wurde. Also der britische Isolationismus zum Beispiel, die gesagt haben, nur noch britisch, auch in England, nur noch britisch kaufen und produzieren und keine Stimmen von außen. Dann von den Amerikanern einerseits diese wahnsinnig businessorientierten Leute kommen, die einfach nur Geschäfte machen wollen. Und andere, die dann wirklich dieses hehre Ideal der Demokratisierung haben, die dann auch krachend scheitern, wie man sich denken kann. Also diese ganzen Sachen werden da aufgespießt, wirklich auch mit einer gewissen Spitzigkeit im Ton. Und mit einer gewissen Bitterkeit schließlich auch, ne? Aber man hat nicht das Gefühl, dass es wirklich Brüche sind, ne? Sondern man guckt rein wie in eine wirklich sehr disparate, sehr kaputte, sehr finstere Zeit, in einen finsteren Ort. Das kann man so vielleicht, wie so ein Rundblick ein bisschen im siebten Kreis der Hölle.
Aber auf jeden Fall hört sich das an, als wäre es noch eine weitere wirklich gute Wiederentdeckung von dieser Autorin.
Ja, das ist einfach, so Gabriele Terge lesen ist wirklich auch immer, finde ich, ein Erlebnis, weil die einen Blick auf die Zeit hat, in der sie gelebt hat, und einen Blick auch auf Menschen hat, der irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Das ist wirklich dieses Hingucken, dieses zugespitzte Zuhören, aber auch das Nicht-Kommentieren und Urteilen. Also das kann man dann selber tun. Ne? Und da ist sie einfach auch Reporterin, und sie ist aber auch gleichzeitig irgendwie eine sehr, sehr warmherzige und auch irgendwie verletzte Erzählerin.
Gabriele Tergit, Der erste Zug nach Berlin, heißt dieser Roman, den Katharina Döbler uns vorgestellt hat. Erschienen ist das Buch bei Schöffling, dem Frankfurter Verlag. Es hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Das Festival der Weltliteratur, die Poetica, findet in diesen Tagen in Köln statt. Veranstalter ist seit 2015 die Uni Köln und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Poesie, also Lyrik, steht im Zentrum dieser Veranstaltung, bei der Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt zu Gast sind, also zum Beispiel aus Nigeria, China, aus der Ukraine, aber auch aus der Schweiz und Deutschland. Gestern Abend hatte Patti Smith dort einen Star-Auftritt, das hat sich Terry Albrecht nicht entgehen lassen. Herr Albrecht, Patti Smith war ja mal Punk-Ikone. Sie gibt auch immer noch Konzerte und sie hat auch tolle Bücher geschrieben. Aber als Dichterin kannte ich sie jetzt nicht. Wie war denn dieser Abend in der Kölner Aula? Hat sie Patti Smith da so als Hörsaalveranstaltung? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist schon komisch. Patti Smith in so einem Hörsaal, wo da die Klapptische sind und das geht alles so hoch. Man sitzt dann ja schön ordentlich in der Reihe. Und es war schon irgendwie eine merkwürdige Situation. Es war rappelvoll, 1000 Leute waren dort. Aber dann kam Christian Philips, der das Ganze kuratiert, auf die Bühne und hat angekündigt. Und dann hören wir mal.
This is Patti Smith.
Das war wirklich eine ganz tolle Stimmung und das war einfach wirklich ein Einstieg wie zu einem Konzert. Und dann hat aber Patti Smith direkt danach auch die Bühne betreten. Und man muss dazu sagen, sie ist Lyrikerin eigentlich schon von Haus aus. Sie hat sogar mit Lyrik angefangen. Und direkt am Anfang hat sie ein Gedicht gelesen, das ja sozusagen wegweisend für sie war. Das hat sie in ganz jungen Jahren geschrieben. Und ich habe das mal so ein bisschen zusammengeschnibbelt. Das heißt Piss Factory.
16 and time to pay off. To get this job at a piss factory inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck jack. I'm gonna get out of here and I'm gonna get on that train. I'm gonna get on that train and I'm gonna go to New York City and I'm gonna be somebody. I'm gonna get on that train and go to New York City and I'm gonna be so bad and so big and I will never return, never return, never return to burn out in this piss factory. And I will travel light. Oh, watch me now.
Watch me now. Ja, das ist Patti Smith, wie man sie auf den Konzerten erlebt und kennt. Und so macht sie auch ihre Lyrik. Sie hat nämlich schon ganz früh angefangen als Lyrikerin, also zu performen quasi. Sie hat schon ihren Gitarristen bei ihrem ersten Auftritt kennengelernt, mit dem sie da seitdem auch zusammenspielt. Und diesen Sound hat sie eben auch in ihrer Lyrik. Und sie ist eigentlich jemand, die immer bei den ganzen Gedichten aufsteht, auf der Bühne steht und dann auch gestikuliert und sich bewegt. Und sie hat immer noch diesen Drive, auch wenn sie 76 ist. Und dieses Gedicht ist entstanden, da war sie 17, also fast 60 Jahre zurück.
Ja, hat sich wirklich toll und musikalisch angehört. Jetzt hat sie ja auch ein neues Buch im Moment. Ich habe es noch nicht gelesen, aber gesehen, dass es ein Fotoband mit kurzen Texten ist. Worum geht's da?
Ja, das sind kurze Texte, das ist im Prinzip die Zusammenfassung oder ein Teil von dem, was sie schon seit Jahren macht. Sie ist nämlich auf Instagram unterwegs. This is Patti Smith heißt dieser Instagram-Account von ihr. Und sie hat angefangen, Fotos zu machen, Polaroids und dann später auch mit der Handykamera. Überall war sie unterwegs und sie hat vor allen Dingen Dichter besucht, Dichterstätten, Dichtergräber, Dichterorte, Plätze, weil sie ist ein großer Fan der Literatur. Sie ist eben vor allen Dingen auch Leserin. Sie hat Jean Genets Grab besucht und sie hat Sylvia Plath besucht und sie ist viel unterwegs und von dort postet sie immer diese Instagram-Bilder und sie hat dazu kleine Texte verfasst und die sind jetzt in diesem einen Buch erschienen, das ist auf das Jahr 2018 zurückdatiert und pro Tag gibt es dort dann eine Seite, ein Foto, auf dem man dann eine kleine Geschichte von ihr erleben kann.
War das denn jetzt quasi so ein richtig typischer Auftritt, dass Patti Smith da bei dieser Poetica auftritt? Also passt sie da gut rein?
Ja, Patti Smith passt im Prinzip sogar sehr gut rein, weil sie nämlich eigentlich genau das ist, was auch diese Poetica eigentlich auch ausmacht. Nämlich, es ist ja ein Literaturfestival für die Weltliteratur und es geht um dieses Jahr um den, ja, ich will mal sagen, um das chorische Ich, so ist der Titel dieses Poetica-Festivals. Es ist der Chor der Stimmen. Man spricht im Namen von und im Namen von anderen sprechen, von Minderheiten natürlich vor allen Dingen sprechen, aber auch zum Beispiel von Menschen, die in der Arbeitswelt unterwegs sind. Und Poesie sei selbst sogar Arbeit, wird auch auf diesem Festival postuliert. Und Patti Smith kommt ja aus der Arbeitswelt. Sie kommt aus einer Lower Arbeiterklasse und sie ist eine Frau gewesen, die mit 16 Jahren wirklich in der Fabrik war und dann aufgebrochen ist nach New York und Dichterin wurde. Und darüber schreibt sie immer wieder. Also die Solidarität mit den anderen, dieses People Together, das ist wirklich so ein Motto, was bei ihr ganz stark eine Rolle spielt. Und das spielt auch eine ganz starke Rolle bei dieser Veranstaltung, weil es geht ja auch darum, halt Minderheitensprachen aus allen möglichen verschiedenen Gegenden der Welt zu hören. Wir haben es ja gerade schon von Ihnen gehört. Es ist ein indischer Autor dort, eine indische Autorin dort, die spricht über das Kastensystem in Indien. Ein haitianischer Autor spricht über diese nach wie vor brutale Gesellschaft in Haiti, von der man so gut wie nichts hört. Und die Minderheiten Australiens, die Aborigines, auch ganz tolle, übrigens ganz tolle musikalische Performances finden da statt. Also es ist sehr multimäßig und es ist sehr viel mit Musik.
Terry Albrecht, vielen Dank für diese tollen Eindrücke von der Poetica in Köln, dem Festival der Weltliteratur. Das geht noch bis zum Samstag, dann findet die Abschlussveranstaltung im Schauspielhaus in Köln statt. Seit fast 20 Jahren gibt es in Leipzig die Buchhandlung Seitenblick. 2004 hat Ansgar Weber im damaligen Problembezirk Lindenau den Laden eröffnet. Und das lief ja offenbar besser als vielleicht damals gedacht. Ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo, guten Morgen, Herr Weber. Herzlich willkommen.
Hallo.
Nächste Woche geht's ja los in Leipzig, die Buchmesse nach 3 Jahren Corona-Pause mal wieder quasi live und regulär. Was bedeutet das für Sie? Wie merken Sie das in Ihrem Laden?
Also die Buchmesse ist für uns generell immer ein sehr wichtiges Ereignis gewesen. Wir haben immer Veranstaltungen während der Buchmesse. Die ganze Stadt und dann eben auch unser Laden ist dann von einem ganz bestimmten Leben erfüllt. Es gibt Veranstaltungen, wo die Zusammensetzung des Publikums eine ganz besondere ist an Messewochenenden. Und dann hat es natürlich noch andere Seiten, dass wir Büchertische betreuen, von der ganzen Stadt so ein bisschen was mitbekommen, von den Veranstaltungen auf der Messe sind. Ja, also es hat natürlich noch andere Seiten.
Aber Sie haben vorher noch Zeit zum Lesen gehabt und 3 Bücher für uns rausgesucht. Mit welchem fangen wir an? Vielleicht mit Jens Sparschuh?
Sehr gerne, ja.
Nicht wirklich heißt sein neuer Roman. Warum gefällt er Ihnen so gut?
Also ist vielleicht von daher auch ein ganz guter Einstieg, weil es ein eher ja, leise oder unauffällig daherkommendes Buch ist, was dann trotzdem eine ganz schöne Doppelbödigkeit hat. Also steckt auch schon im Titel, nicht wirklich. Es geht um einen Philosophiedozenten, der ja, sich so durchhangelt mit Lehrstuhlvertretungen und wo man dann so ein bisschen mehr oder weniger das eigentlich relativ undramatische Leben dann so in Rückblicken erfährt. Der besondere Reiz des Buches ist, es ist eben, wie gesagt, ein Philosoph. Er hat auch so eine Neigung für die Logik. Er hat eine enge Bindung an einen Philosophen, den es wirklich gegeben hat, ein Feinger, die Philosophie des Als Ob. Und er stellt sich jetzt in dem Buch immer wieder Fragen, die Frage nach Fiktion, nach Wahrscheinlichkeit, Hypothesen aufgreifen, so im philosophischen Kontext. Aber diese Fragen treten auf der Handlungsebene, treten die dann immer wieder auch eben auf. Ja, so dass man das Buch, man kann es auch problemlos 2-mal lesen, man begegnet dann diesen bestimmten witzigen Doppelungen oder auch Mehrfachbezügen dann immer wieder. Und das ist das Schöne an dem Buch, geschieht auf eine gänzlich unangestrengte, unprätentiöse Weise.
Aber offenbar viel Stoff auch zum anregenden Nachdenken. Das scheint Ihnen eh Spaß zu machen, weil das nächste Buch von Esther Kinski, das ist ja jetzt auch kein herkömmlicher Roman, auch keine Erzählung. Es heißt Gedankenspiel über die Hoffnung. Was ist das für ein Buch?
Naja gut, Esther Kinski mag ich natürlich eh schon als auch Autorin von Romanen in Anführungsstrichen. Hier war ich sehr neugierig auf das Thema, die Hoffnung. Gut, sie schreibt das im Dezember 2022, also sie hat gute Gründe, wie wir alle sozusagen die Hoffnung zu befragen. Es sind kaum 40 Seiten, es ist wahnsinnig dicht, deswegen auch nicht unbedingt leicht zu lesen, aber sehr, sehr anregend. Es sind 5 Kapitel, in denen sie bringt ihre intimen Sprachkenntnisse mit ein. Sie geht oft von Gedichten oder von literarischen Texten aus. Und das macht es noch reicher, es sind 5 Kapitel und das erste und das letzte Kapitel berichtet sie von persönlichen Begebenheiten, wo sie mit Menschen, mit ihnen nahestehenden Menschen zu tun hat, wo im Prinzip eine klinische Diagnose gegeben ist, die keine Hoffnung mehr erlaubt, also kein langes Weiterleben. In dem ersten Fall, ich glaube, da ist es ihr Vater, da ist es so, dass das wirklich dann der Inbegriff der Hoffnungslosigkeit, der Trostlosigkeit ist. Und im letzten Kapitel, da ist es dann, glaube ich, ihr langjähriger Lebenspartner, da ist es so, dass diese Hoffnungslosigkeit eigentlich auch sozusagen eine Freiheit erlaubt, weil der Blick auf die Zukunft, auf das, was vielleicht noch kommen wird, kommen soll, dass das weggeräumt ist und man nur gemeinsam in einer Gegenwart lebt. Also wo das sozusagen plötzlich eine ganz andere, eher positive oder auch in dem Traurigen auch positive Bedeutung bekommt. Das ist gemessen auch oder in Verbindung mit allen den anderen Ebenen, die sie berührt, schon sehr, sehr beeindruckendes und sehr anregendes Buch.
Sie haben aber auch noch einen historischen Kriminalroman für uns ausgesucht von Carlo Emilio Gadda, Die grässliche Bescherung in der Via Merulana. Was ist denn das für ein? Ist das eine Wiederentdeckung, dieser Autor?
Ja, das ist eine Wiederentdeckung. Also ich kannte den Namen, hatte noch nie was von ihm gelesen. Es ist in dieser wunderbaren Wagenbach-Reihe Oktavhefte erschienen, wo eben sowohl deutsche, aber natürlich auch und vor allem internationale Wiederentdeckungen zu machen sind. Ganz schöne Bücher, auch, macht auch eine Freude, die in der Hand zu haben. Und der Satz und die Farben sind alles sehr schönes Material. In dem Fall ist es so, ja, vordergründig eine Kriminalgeschichte, erst ein Raub und dann ein Mord in einem Haus in der Via Merulana, also in Rom. Dann geht es um ganz viele Dinge. Es ist ein Sittenbild, es ist eine Zeit, ein Bild Roms und Italiens während der Mussolini-Zeit, also spielt wohl in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Groteske, es ist eine Parodie, aber all das, auch eben das, das Kriminalelement, wenn man so will, auch das tritt zurück, tritt in die zweite Reihe, wenn man so will, zugunsten des Sprachlichen. Also dieses Buch ist ein Fest. Ja, man ist am Ende nicht mehr gespannt, wie sich dieser Fall vielleicht, der so ganz langsam vorantritt, auflöst, sondern man ist einfach dauernd zu gespannt, welches ungewöhnliche Bild, welche sprachliche Schöpfung, welche Form tritt einem da jetzt sozusagen um die Ecke entgegen. Ja, also diese Neugierde wird andauernd geweckt und von einer wahrscheinlich, ich kenne das Original nicht, aber großartigen Übersetzung von Toni Kienlechner immer wieder aufs Neue befeuert.
Klingt toll, Ansgar Weber, Inhaber der Leipziger Buchhandlung Seitenblick. Vielen Dank für Ihre Empfehlung. Alles gut und viel Spaß bei der Leipziger Buchmesse nächste Woche.
Dankeschön.